Mein Name ist Christina Strauß und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Mut zur Wut als Mama gelassener werden. Viel Spaß dabei! Ja, ihr Lieben, ich freue mich. Ich habe eben schon gesagt, eigentlich ist das ja gar kein Interview, weil eigentlich wollen wir einfach mal ein bisschen plaudern, weil wir haben, darf ich das sagen, Anni? Ja, du hast bei mir das Coaching. Wann hast du das eigentlich gemacht? 19? 2000?
Ja. Letztes Jahr war das so? Ja, vor genau 2 Jahren.
Echt? Oh, cool. Ja, ja, genau. Sehr, sehr schön. Und ja, wir sind irgendwie immer noch verbunden und vor allen Dingen, was ich so spannend fand, war, dass wir ja eine ähnliche Geschichte haben. Und du bist für mich ja die Frau, die... Also du wärst jetzt für mich so eine gewesen, also ja, voll schlau und aus gut situierter Familie, sage ich jetzt mal. Und ja, die, also was Besseres ist, ne? Weil ich komme ja eher so aus den Slums, ne? Also alle in meiner Familie immer abhängig vom Staat und genau, eher so aus der armen Region. Und ja, ich habe mir natürlich als Kind oder auch hinterher, nein, das stimmt gar nicht, ich habe mir auch hinterher als Jugendliche, da gab es so die Yuppie-Zeit bei uns, gab es die, ja, so, das waren so die Neureichen und so, ja, da habe ich immer zu aufgeschaut und da habe ich immer so für mich die Idee gehabt, also wenn wir jetzt so Geld gehabt hätten oder ein schönes Haus gehabt hätten, dann wäre das ja alles gar nicht so schlimm gewesen. Und also du hast auf jeden Fall auch sehr dazu beigetragen, dass mir noch mal mehr bewusst geworden ist, dass es völlig Wurst ist, ja, was man materiell drumherum hat, ja, wenn eben eine, ich glaube, bei dir war es auch die Mama oder der Papa?
Die Mutter.
Die Mutter war auch, genau, bei mir war es auch die Mama. Wenn einer diese, eben diese Krankheit hat, diese Alkoholkrankheit hat, meine Mutter war ja depressiv und deshalb alkoholkrank, würde ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Ja, dass das eben ähnliche Auswirkungen hat, sonst wären wir ja nicht aufeinander getroffen. Und ja, darum finde ich das ganz spannend und deswegen wollte ich heute mal ein bisschen mit dir eigentlich so darüber plaudern. Und ja, auch dieses Thema, zumindest mal hier in der Gruppe, ich glaube, dass es wirklich einige betrifft, aus der Tabuzone zu holen ein Stück. Ja. Weil ich ja, mich früher natürlich immer furchtbar dafür geschämt habe.
Ja. Ja, ich hatte mir auch Gedanken dazu gemacht, ist das jetzt eigentlich moralisch vertretbar meiner Mutter gegenüber, wenn ich hier jetzt sozusagen auspacke öffentlich? Mhm. Wobei, also ja, kann man so oder so sehen, ich habe mich dafür entschieden, wir reden ja wertschätzend, nicht verurteilend. Das ist ja ein großer Punkt.
Es gibt ja keine Schuld.
Genau, es gibt keine Schuld. Zum anderen ist es, wie du sagst, war ich mein Leben lang Geheimnisträgerin. Mhm. Und wehe, du sagst was, das behalten wir alles für uns. Und ja, heute bringe ich meinen Kindern bei, es gibt gute Geheimnisse und schlechte Geheimnisse. Mhm. Gute mhm. Geheimnisse fühlen sich toll an, eine Vorfreude. Wir verraten mhm. dem Papa noch nicht, was wir ihm zum Geburtstag schenken. Das fühlt sich gut an. Und schlechte Geheimnisse, da kriegt man Bauchweh, das fühlt sich nicht gut an. Und ich war Geheimnisträgerin von schlechten Geheimnissen. Mhm. Und das ist insofern für mich dann auch heute gut, dass ich heute offen mal darüber reden kann und auch gehört werde und dass mir geglaubt wird. Das war nämlich dann lange eben ein Teil meiner Jugend, dass mir nicht geglaubt wird, weil, wie du sagst, die hat es doch gut, die haben ein Haus, die haben 2 Autos vor der Tür. Die haben ein Motorrad da stehen, da kann doch nichts schlecht sein. Die haben doch den Vorgarten in Ordnung, nicht wahr? Dass hinten im Garten
ja, richtig.
Und drüben waren, ne? Das hat natürlich niemand gesehen. Und wenn ich dann auch nur Andeutungen in die Richtung gemacht habe, egal gegenüber wem, gegenüber den Großeltern mhm. oder auch mal, als es Thema in der Schule war, Andeutungen gegenüber einem Vertrauenslehrer, da wurde dann gesagt, also bei euch doch nicht. Also wenn du noch mal irgendwie so ein Mist hier in die Richtung erzählst, dann passt aber schön auf, ne? Du weißt, was du zu verlieren hast. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist so ein Tabuthema und es sind so viele Familien betroffen, unabhängig davon, wo sie herkommen.
Ja, genau. Das ist das Ding, dass wir nicht darüber reden und vor allen Dingen, dass wir uns der Auswirkungen nicht bewusst werden. Das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Und du hast es eben auch schon so schön gesagt, es gibt ja keine Schuld. Es geht nicht darum, jemand schuldig zu sprechen. Also ich kann irgendwo nachvollziehen, was bei meiner Mama passiert ist. Mir fällt es trotzdem schwer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, sie konnte halt nicht anders und ach ja, und alles gut und so. Sondern ja, wir haben ja sehr darunter gelitten. Ich habe noch drei Brüder, die davon mit betroffen gewesen. Insgesamt habe ich ja fünf Brüder, aber drei davon waren mit davon betroffen. Und wir waren wirklich krass betroffen. Also wir sind ja alle irgendwann dann im Heim gelandet und mussten uns da irgendwie wieder rausstraucheln und wieder rausholen. Und das ist schon etwas, was mir immer noch so ein bisschen im Magen liegt, wo ich denke, wie kann man das als Mama, ja, wie kann man das als Mama machen, auch wenn man ja da eben krank und auch suchtkrank ist und depressiv ist. Klar, kann man alles verstehen, aber trotzdem erlaube ich mir auch, da immer noch einen kleinen Stein im Magen zu haben. Und ja, vor allen Dingen, was ich halt ganz wichtig finde, also es geht nicht um Schuld, es geht aber darum, ich habe das in einem der letzten Videos schon mal gesagt, also was ich halt ganz krass und wichtig finde, ist für sich selber auch mal ein Mitgefühl zu empfinden, ne? Und wirklich auch mal sich dafür anzuerkennen, was man da geschafft hat und nicht einfach oberflächlich, sondern wirklich das auch mal für sich zu fühlen, ne? So, ja, und das finde ich so, das ist eigentlich das Heilende, ne? Also da nicht mehr die Schuldfrage zu klären, sondern wirklich auf sich zu schauen und sagen, hey, du hast das überlebt und du machst jetzt auch was draus, weil wir schlittern ja, und da kommen wir jetzt zu dem nächsten, wir schlittern ja auch in die Falle und daran ist ja nichts falsch, weil warum sollten wir das anders machen? Weil das ist ja das, was wir gelernt haben. Also es ist immer so Quatsch, was wir immer von uns erwarten, dass wir etwas anderes machen als das, was wir gelernt haben. Das ist ja einfach als Programmierung auf unserer, ich nenne es ja gerne, emotionalen Festplatte. Und genau, und deswegen, wenn wir jetzt vielleicht auch nicht trinken, ich weiß nicht, ob du je ein Alkoholproblem hattest.
Nein.
Also ich sage jetzt mal so, habe schon ein Alkoholproblem, dass wenn ich keinen Alkohol trinken will, darf ich auch nichts zu Hause haben. Also das schaffe ich dann auch Wochen oder Monate lang. Aber insofern ist mir nämlich dann auch mal aufgefallen, da hat es mal irgendeine Moderatorin gegeben, glaube ich, oder so, die hat dann mal so Sachen aufgezählt, woran man erkennt, dass man ein Problem mit Alkohol hat. Also ein Problem. Dann habe ich gedacht, oh, ja, okay. Also wenn ich nichts trinken will, dann habe ich auch nichts zu Hause, weil die Flasche, die lacht mich dann schon an, die Weinflasche. Und demnach hätte ich dann auch ein Problem. Aber ich nehme das jetzt mal nicht so, sondern wie nennt man das, eine Affinität dazu, mich damit zu belohnen. Auf jeden Fall. Kennst du das, Anni, dich mit Alkohol zu belohnen? Das habe ich auch auf jeden Fall. Ne?
Wenn man dann sagt, boah, der Tag, der war heute echt krass, da gönne ich mir mal ein Glas Wein.
Ja, und das mit der Erfahrung ist doch eigentlich ein Ding. Also normalerweise müsste man ja sagen, hey, ich trinke nie wieder, gibt es ja auch viele, ich trinke nie wieder Alkohol, weil es bei uns zu Hause so gewesen ist. Aber das nehme ich eben mit auch zur Programmierung, weil die Mama hat ja auch einen Wein getrunken als Belohnung oder ja, damit es ihr besser geht, damit es ihr besser geht, ne? Das war ja die Energie dahinter, ne? Das finde ich so spannend, ja. Und aber dann gibt es eben auch Auswirkungen, die man jetzt nicht nur dem Alkohol zuordnen kann, sondern aber trotzdem damit zu tun hat. Das ist, wenn man eben Kinder bekommt und dann hilflos ist oder wieder in so eine Hilflosigkeit kommt. Ja, da würde man ja nicht unbedingt das damit in Verbindung bringen, dass man da rumschreit und rumzetert und unglücklich ist, unzufrieden ist, dass es damit zu tun hat, dass man das als Kind erlebt hat und dass sich da jetzt dieses einfach nur dieses Gefühl der Hilflosigkeit wiederholt. Ne? Und deswegen, also das will man ja absolut nicht mehr haben. Ne?
Ich habe lange auch gar keinen Alkohol getrunken, eben aus diesem Grund. Und jetzt trinke ich schon Alkohol, aber ich habe so das Gefühl, ich kriege dann schnell ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, oh, jetzt habe ich einen Wein getrunken, Mist. Also so, auch so diese Angst vor Kontrollverlust. Und oh nein,
Auf
jetzt werde ich
jeden
so wie
Finger
meine
zeigen.
Mutter. So,
Ja.
das, ja, das, deswegen trinke ich Alkohol wenig. Ja gut, wenn die Flasche einmal auf ist, ne, und dann ist der Deckel weg und dann muss die auch leer, ne?
Ja,
Aber
richtig.
nicht an
Ja.
einem
Das ist ein
Abend,
bisschen wie
sondern
mit
dann
der
trinke ich.
Chipstüte. Das kennt
Ja,
vielleicht einer.
genau, wenn du mal.
Ja.
Wobei, also ich glaube, ich habe schon einen guten Umgang mit Alkohol gefunden. Ich habe ja irgendwie 3, 4 Jahre, jetzt wo ich kleine Kinder habe, gar nicht getrunken und davor auch lange nicht. Aber ich merke schon, dass es immer für mich ein Thema ist. Dass ich bei mir genau darauf achte, wie viel trinke ich
Stimmt.
wann, wie regelmäßig. Auch bei meinem Mann gucke ich genau, der hat ja gestern schon getrunken und heute schon wieder. Also direkt so ein bisschen Alarm. Im Moment bin ich sehr zufrieden mit unserem Umgang mit Alkohol, aber klar, das sind dann immer so Phasen. Dann kommt wieder irgendwas und dann trinkt man wieder mehr. Aber ich merke schon, dass ich dann eher so unter Spannung stehe, wenn Alkohol im Spiel ist. Und
Ja.
das hat für mich dann auch mit einer Angst vor Kontrollverlust zu tun. Nicht, weil ich zu viel oder mehr trinken würde, sondern weil, und da komme ich zu dem Punkt, wo wir eigentlich herausgefunden haben, dass wir eine Gemeinsamkeit da haben. Du
Ja.
hast mir gesagt, Anni, du kannst so krass die Mimiken von anderen lesen, dass ich das Gefühl habe, also Kinder von Alkoholikern, die haben diese Fähigkeit extrem ausgebaut, weil sie mit so vielen Unsicherheiten aufwachsen, dass sie immer auf der Hut sind und immer im Gesicht der Eltern schon ablesen müssen, okay, wie ist hier heute Phase?
Ja.
Und ich muss einen Schritt voraus sein. Das ist natürlich später im Leben dann irgendwo auch ein ja, Vorteil, dass man so gut wie ein Seismograph Stimmungen lesen kann und kleinste Gesichtsveränderungen sofort wahrnehmen. Oh, okay, jetzt muss ich ne, schnell aufpassen. Ich habe sogar Zeiten gehabt, wo ich behaupte, ich habe schon, wenn ich mittags von der Schule nach Hause kam, den Schlüssel ins Schloss gesteckt habe, dass ich schon durch die Verbindung des Schlüssels mit dem Schloss habe ich schon, behaupte ich, gespürt, wie die Stimmung im Haus ist. Also so weit ging
Das
das.
ist so witzig, dass du das sagst, weil genau das habe ich auch immer gesagt. Ich habe es immer gespürt. Ich habe es schon unten gespürt. Ich habe schon mal auch darüber nachgedacht, ob ich vielleicht schon irgendwas habe rumpeln hören oder so. Ja, dass man da schon direkt gemerkt hat oder das Gefühl hat, ja, jetzt muss ich aufpassen. Und für mich ist das ja auch gerade, wenn es um Hochsensibilität geht, ne? Wir sind ja alle hochsensibel und ja, und für mich ist das, ich finde, das wird so, geht so in diese Krankheitsrichtung, in eine zu therapierende Richtung, ne? So, also es wird ja sehr viel besprochen mit der Hochsensibilität. Und ich finde, es lohnt sich da immer hinzuschauen, warum habe ich, für mich ist das eine Qualität. Ja, warum habe ich diese Qualität entwickelt? Was war in meiner Kindheit, die mich hat hochsensibel werden lassen und das, wenn man das über Jahre trainiert hat, immer zu schauen, wann bin ich dran? Ja, es geht ja immer, es ist ja auch bei depressiven Eltern so. Wann kriege ich hier wieder einen Krümel, weil gerade jemand nüchtern ist oder da ist, ne? Es geht ja auch darum, nicht nur nüchtern zu sein, sondern auch anwesend zu sein. Also meine
Präsent.
Mutter war entweder betrunken oder sie war halt nicht anwesend, weil sie irgendwie in ihren Gedanken war oder so. Und das kenne ich auch sehr, sehr gut, dass ich nur in meinen Gedanken bin und ja, mich quasi geweckt fühle von meinen Kindern, wenn die was wollten oder so, als sie noch klein waren. Und ja, da wirklich liebevoll mit sich zu sein und zu schauen, dass man diese Qualität entwickelt hat, ne? Wenn man irgendwie schneller auf Sachen reagiert, dass das nicht ein Problem ist, sondern dass das eine Qualität ist, die man aufgrund dieser Geschichte entwickelt hat. Ne? Das finde ich ganz, ganz spannend. Und das war ja auch das, als wir uns dann darüber unterhalten haben, wo wir gemerkt haben, boah, da sind so viele Parallelen, ja, alleine das mit dem Schlüssel, das war für mich so ein Highlight, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch Wahnsinn, ja, dass da so viele Parallelen sind und ja, das hat so auf jeden Fall bei mir auch etwas geheilt in der Richtung, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, wenn mir das Schicksal wenigstens irgendwie reiche Eltern zugespielt hätte, dann wäre es vielleicht noch anders gewesen, dann hätte man es noch anders vertuschen können oder sonst irgendwas oder dann hätte es mir eben daran nicht gefehlt, weil unsere Mutter eben uns auch oft nicht versorgen konnte, weil sie halt auf gut Deutsch gesagt hat, Geld versoffen hatte, ne? Dann gab es eben auch mal ein paar Tage nichts zu essen. Und dann habe ich mich immer so dann so festgehalten und habe mich ja dadurch noch minderwertiger gefühlt eigentlich, ne? Und ich muss sagen, also da zu verstehen, und deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir beide hier mal rausgehen mit dem Thema, wirklich zu sagen, dass es holt dieses Thema aus der Schmuddelecke, weil und steh dazu, trau dich dahin zu schauen, welche Auswirkungen das auf dein Leben hat und vor allen Dingen auf deine Beziehungen hat, weil ich kann mich noch sehr gut erinnern bei meinem ersten Mann, dass der hatte auch ein Alkoholproblem. Es hat mich so wahnsinnig getriggert und es hat mich natürlich mehr getriggert wegen dieser Geschichte, als sonst hätte, wäre es mir vielleicht gar nicht aufgefallen, ne? So, aber der hat eben auch wirklich Alkohol als Trost genommen. Und dann kam es noch schlimmer, weil ich habe ja dann rumgezetert. Er hat, das kann ganz krass, ich habe, wie weit ich es getrieben habe, sage ich jetzt mal so, ja, mit meinem da sensibel zu sein. Du hast schon wieder getrunken und so viel getrunken und du hast heute Abend getrunken und also, ne, so, dass es so weit gekommen ist, wenn ich nicht zu Hause war und er getrunken hat und ich kam nach Hause, stand ein Glas Wasser auf dem Tisch. Ne? Und die Flaschen waren weggeräumt. Ne? Und das war so, boah, das war traumatisch für mich. Ne? Ja. Also weil ich es ja nicht verstanden habe. Und deswegen finde ich es eben so wichtig, da mal drüber zu sprechen. Nicht, ich habe ja in dem Moment gedacht, ich habe, dass mir geht es jetzt schlecht, weil der Mann das macht. Das natürlich nicht, sondern mir ging es schlecht, weil die Erinnerung da war. Ne? Ja. Weil das mich wieder erinnert hat, ne? Dass es immer vertuscht wurde. Also das war für mich das Schlimmste, dass meine Mutter da betrunken auf dem Sofa lag und auf dem Tisch stand ein Glas Wasser. Hallo, geht's noch? Also das war so. Also ne, da kann man sich ja so richtig verarschen als Kind. Ne?
Ja, ja, ja. Also diese Erinnerungen habe ich auch, dass ich Markierungen gemacht habe an den Flaschen, die natürlich versteckt waren, aber ich kannte die Verstecke. Und habe ich Markierungen gemacht, weil ich irgendwie irgendeine Art von ja, weiß ich nicht, ob das dann Kontrolle ist, die ich haben wollte, weil ja immer behauptet wurde, hier wird nicht getrunken. Mhm. Und wir waren jetzt nicht super reich, aber wir hatten ein Eigenheim und beide Eltern berufstätig und wir sind eigentlich gut über die Runden gekommen. Mhm. Armut war jetzt nicht so ein Thema dann, auch wenn wir jetzt uns keine Reichtümer angehäuft haben.
Ja, aber ihr wart für mich reich, ne? Ihr wart für mich die Reichen.
Ja, ich glaube schon. Aus deiner Sicht wären wir dann reich gewesen.
Mhm. Und da hat es an den Materiellen nicht gemangelt, ne?
Ja, und da war eben aber das Hauptthema wirklich auf dem Vertuschen.
Ja.
Weil das ist doch bei uns nicht. Und da entsteht ja dann oft eben auch diese Co-Abhängigkeit, dass man den Suchtkranken schützen will, muss, soll, als Kind soll, damit das bloß nicht rauskommt. Das war dann Hauptaugenmerk immer. Also alles andere ist egal. Wie geht es uns allen damit? Wie geht es den Kindern damit? das war eigentlich nicht so wichtig, sondern wichtiger war, das zu vertuschen, dass es bloß niemand mitbekommt. Wird das Altglas, wird dann im Dunkeln entsorgt und solche Geschichten.
Ja, ja. Spannend. Mhm. Und, gut, und lass uns dann nochmal schauen, Anni, welche Auswirkungen das auf unsere Beziehungen hat, wo man eben merkt, ja, oder beziehungsweise, wo man vielleicht auch länger braucht, um da hinzukommen, um da drauf zu kommen. Also ich wäre ja im Leben nicht darauf gekommen, dass ich meine Kinder anschreie, weil ich die Kontrolle behalten will, weil ich mich wieder so hilflos fühle, weil ich innerlich mir vorgenommen habe, eine ganz andere Mama zu sein, um dann aber im Grunde genommen die gleichen Auswirkungen zu erreichen, ne? Wie das bei meiner Mutter gewesen ist, eben auch. Ja, meine Kinder sind auch hochsensibel aufgrund dessen. Ne? Also die haben das auch, dass die Stimmungen sehr stark und sehr schnell wahrnehmen. Ist ja für mich ungefähr so die gleiche Auswirkung, weil es bei mir ja erst später mit der Heilung losgegangen ist. Mein Sohn war 12 und meine Tochter 10. Also da ist schon sehr, sehr viel abgespeichert auf der emotionalen Festplatte. Deswegen haben die das natürlich auch. Und das war für mich eben noch grausamer, dass ich mir eben immer gesagt habe, ich möchte es doch anders machen und mir auch diesen Druck gemacht habe und dann immer diesen Zwiespalt mit den Ängsten, dieser Hilflosigkeit, dem Stress, also und vor allen Dingen auch dieser Hochsensibilität. Das heißt, wenn das Kind schreit, dann und man ist hochsensibel, dann ist das natürlich nochmal extremer, ja, so. Und dadurch, dass man selber dann dem Kind eben immer vermittelt, du darfst nicht, sei leise, keine Ahnung was, ich mache den kleinsten Pieps oder ich mache irgendwas und die Mama ist sofort on, ja, so, das nehmen ja schon Babys wahr, was ja dann auch wieder dazu führt, dass die Kinder hochsensibel werden, weil die müssen ja auch wieder aufpassen und oh. Also als ich das durchschaut habe, das war wirklich, also wie, also dicke Vorhänge, die man weggeschoben hat, also, wo ich das verstanden habe, dass das alles zusammenhängt. Ne?
Alles ist Energie.
Alles ist Energie. Ne? Und unsere Kinder saugen das alles auf. Ne? Und das Ding ist, dass das, was du in dir gespeichert hast, das kannst du gedanklich nicht wegdrücken. Also es ist immer etwas, was deine Kinder rausholen, was deine Kinder nach ja, auf den Tisch bringen. Ne? Und ja, was eben so lange da ist, bis man es gelöst hat. Ne? Und wir hatten ja wirklich ja, auch Eltern mit einer posttraumatischen Belastungsstörung durch Gewalt in der Kindheit. Klar, ich sage jetzt mal so, also man kann das so nennen, ich bin dann kein Fan von Diagnosen. Oder ja, weil das immer so festgelegt ist, finde ich. Ne? Man hat immer so ein festgelegtes Bild davon. Ich sage jetzt mal, alles, jegliche Form von Dingen, die in der Kindheit passieren, ob das Alkohol ist, ob das Gewalt ist, ob ein Elternteil krank war, ob ein Geschwisterkind krank war. Also alles, was einen eingeschränkt hat oder die Eltern eben haben fokussieren lassen auf das Thema und keine Zeit für mich gehabt, ne, so, oder keine Energie mehr für mich gehabt oder keinen Fokus auf mich gehabt, haben eben diese Auswirkungen. Und das ist total wichtig, das für sich zu verstehen und für sich anzuerkennen. Hm?
Ja, das war für mich auch so ein Thema, dass ich irgendwann dachte, boah, jetzt habe ich doch, ich trinke vor meinen Kindern keinen Alkohol, ihr habt diese ganzen Probleme nicht, die ich hatte, und trotzdem seid ihr so. Also warum denn?
Ja, genau, das auch.
Und dann kommt eben dieses Thema, warum? Also, und das impliziert ja, dass ich eigentlich von meinen Kindern Dankbarkeit verlange, weil sie es nicht so schlimm haben wie ich damals. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Sohn macht dann immer so, Spiegel, alles, was du bist, alles, was du sagst, bist du selbst. Und ich dachte, ja, eigentlich hast du recht. Und ich dachte, okay, das ist was, wo ich selber schauen darf. Und ja, man denkt dann, man hat einen riesen Vorteil jetzt, man macht alles anders und besser. Aber im Grunde ist es nur der Verzicht auf die Alkoholkrankheit. Aber trotzdem darf man ja noch die anderen Themen heilen.
Ja, richtig. Ja. Und was man eben auch nicht vergessen darf, ist, deine Kinder haben ja das nicht erlebt, was du erlebt hast. Das heißt, sie können ja diese Wertschätzung gar nicht haben, weil für die ist ja ihr Leben jetzt 100%. Und ich sage jetzt mal so, ich habe auch mich sehr lange damit beruhigt, dass ich gesagt habe, also wenn meine Kinder nach Hause kommen, dann haben die immer was zu essen, dann haben die immer ein Dach über dem Kopf. Ich bin nie betrunken, hier gibt es auch keine Gewalt. Irgendwer, der rumschreit, das war bei uns dann ja auch irgendwann, das ist bei Alkohol ja auch so. Ich glaube, bei euch gab es das auch dann mit Streit, ne? Ja. Das gehört ja dann auch mit dazu. Genau, also ich habe mich sehr lange damit über Wasser gehalten, dass ich mir gesagt habe, ja, also die haben ja alles, wenn die nach Hause kommen. Und wie undankbar ist das eigentlich, dass hier jetzt darüber gemotzt wird, dass nur Himbeerpudding da ist und kein Erdbeer so. Und das ist natürlich, hey, das hat mich immer wahnsinnig getriggert. Aber für die Kinder ist natürlich jetzt ihre 100%. Und auch da war das eben so, dass ich wirklich sagen muss, ich war sehr viel abwesend, weil ich eben noch in dieser Traumageschichte war. Also wir unterschätzen das, welche Auswirkungen das mit uns hat. Wir können uns das nicht einfach wegdenken, sondern es ist wirklich ein Prozess, daran zu arbeiten. Also arbeiten hört sich immer jetzt viel an. Es geht ja darum, sich das bewusst zu machen und den Schmerz, der dahinter steckt, zu heilen. Ne? Genau, da erinnere ich mich noch an eine sehr schöne Szene. Weißt du das auch noch?
Da brauche ich eine Brücke.
Ja, mit dem auf der Stufe sitzen und hören, was los ist.
Bei mir, ja.
Ja, genau, genau. Weil das kannte ich, das war für mich auch so, wo ich gedacht habe, was? Anni hat auch nachts im Bett gesessen und gelauscht. Ne? Ja. So, weil, genau, man es ist ja auch so, und das habe ich heute auch noch so, also wenn ich mit jemandem spreche oder so auch telefoniere, ich höre das sofort, wenn einer einen Schluck Bier getrunken hat. Ne? Das hört man sofort. Also das ist so eine Nuance. Ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Und vielleicht kennst du das auch. Wenn eigentlich noch alles gut war, du aber schon in der Unterschwingung gespürt hast am Nachmittag, dass es heute Abend wieder Rambazamba gibt. Ne?
Ja. Diese feinen Spuren zu lesen. Und jetzt weiß ich auch, warum ich gerade nicht wusste, was du meinst. Wir haben ja diese Erinnerung zusammen überschrieben.
Ja.
Schau mal, wie es gewirkt hat.
Der beste Beweis.
Ja, ich habe gedacht, was. Und ich wusste es gerade wirklich nicht, was du meinst. Und das sehe ich als echt gerade große. Und
das war ja ein
Heilungschance, ja. Also,
ja, das war ein großer Heilungspunkt, ne?
Im Coaching. Ja, genau. Ja. Dieser Punkt, der war ja immer noch in mir, dass ich mich immer noch selbst als Kind auf der Treppe gesehen habe. Völlig in Not und ängstlich und weiß ich nicht. Und eben diese ganzen Geschichten dann gelauscht habe, unfreiwillig, freiwillig irgendwie, auf der Suche nach Hilfe. Und da, stimmt, da weiß ich noch, da haben wir dann mal eine Heilungssession gemacht. Und jetzt ist es echt, ja, viel leichter, habe ich echt ordentlich Ballast abgeworfen, so sehr, dass ich jetzt gar nicht mehr wusste,
was es genau war.
Ja, cool. Wahnsinn, oder?
Ja, das ist cool. Wirklich Wahnsinn. Ja, gut, und lass uns nochmal schauen, was hattest du für eine Überlebensstrategie als Kind? Weißt du das noch?
Leistung.
Ah,
Also Leistung ist auch nach wie vor ein Thema für mich. Leistung über meine Grenzen hinaus. Weil ich wusste, meine einzige Chance hier rauszukommen, weil mir auch niemand half. Ich habe an vielen Stellen um Hilfe gebeten und habe immer, mir wurde nie geglaubt, sodass ich irgendwann selber an mir gezweifelt habe. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss ich meine Strategie wechseln und ich muss einfach immer besser sein als alle anderen.
Ja.
Um überleben zu können. Und ja, und also nicht im Sinne von besser sein, ich bin was Besseres oder so, sondern einfach, ich muss Top-Noten haben, ich muss überperformen, ich muss immer nicht 100%, sondern 200% geben, damit eigentlich, damit ich auf Augenhöhe mit den anderen bin.
Du musst immer einen
eigentlich eher
Schritt
das, also nicht
sein,
so sehr,
ne?
nicht so sehr Konkurrenzdenken oder Ellenbogen oder so, sondern einfach nur, damit ich auf das gleiche Level komme wie die anderen. Da muss ich alles für
und
geben.
Alle anderen haben wahrscheinlich immer gesagt, du bist doch schon super, warum machst du dir so einen Stress, ne?
Genau, aber ich sehe mich selbst dann eher so als, ja, Durchschnitt, ne?
Mittelmäßig.
Und ja, und genau, dann, also erster Schritt war eben, gutes Abi zu machen und dann eben auch, ja, gutes Studium. Also ich habe ja zwei Studienabschlüsse und
natürlich, einer reicht ja dann auch nicht.
Nee, einer reicht nicht. Damit ich sozusagen da rauskomme, wollte ich mich unabhängig machen von allen, unabhängig von allen. Und ja, vielleicht auch das, ich habe ja, eine meiner Studiengänge war Jura. Und ich habe das auch studiert, damit mir niemand mehr sagt, was ich zu tun und zu lassen habe.
Ja, richtig. Oder was
damit
richtig
ich,
und falsch ist, weil du das
genau,
selbst weißt. Ne?
Genau.
Und ja, sehr, sehr spannend.
Selber, ja. Und natürlich, um finanziell unabhängig zu werden, weil das war eben nochmal ein Thema, dass Eltern das Geld so ein bisschen instrumentalisiert haben. Aber es ist jetzt ein anderes Thema, das ist nicht zum Alkohol passend. Aber das war meine Strategie, um da rauszukommen.
Ja, aber auch um unabhängig zu werden, ne? Das
genau.
ist ja auch eine Strategie, ne?
Ja.
Wow, wir sind jetzt hier schon 35 Minuten, das kommt mir vor wie 10.
Ja, wir auch.
Wahnsinn, oder?
Ich würde gerne eine Flasche Wein aufmachen
ja.
und ein bisschen weiterreden.
Ja, aber ich habe das gute Wasser hier am Start, genau. Ja, und ich finde aber auch nochmal wichtig, sich das bewusst zu machen. Da kannst du ja auch mal schauen, liebe Zuschauerin, was deine Strategie gewesen ist in der Kindheit. Bei mir war das nämlich nicht das Leistungsorientierte, obwohl ich das vielleicht später auch hatte. Sondern bei mir war das, ich war immer lieb, ich habe immer gelächelt. Ne, es war immer alles gut. Also
ja.
Es gibt auch kein Bild von mir aus der Kindheit, wo ich irgendwie traurig war oder so. Also ich war immer das Strahl, die Püppi halt, ne? Genau. Und ja, und das war hinterher auch wirklich ein Kampf, mich da rauszuschälen, weil ich das ja nicht durchschaut habe. Ne? Es war immer alles Kampf. Es ist dann immer alles Kampf. Und man versteht einfach nicht, warum man die ganze Zeit kämpft, weil es ist total sinnfrei. Wir brauchen in diesem Leben nicht kämpfen. Ne? Das ist eine absolute Fehlinformation. Ja, so. Aber das Ding ist, wenn man als Kind eine Überlebensstrategie manifestiert hat, dann ist das, man nennt es auch das Reptilienhirn, ja, das alles, was wo die Reflexe eben sind. Also du bist halt immer die ganze Zeit ja in Hab-Acht-Stellung, ne? Weil dein Reptilienhirn, sage ich jetzt mal, dein Unterbewusstes eben immer auf den Säbelzahntiger aufpasst, der gleich um die Ecke kommen kann. Und wenn du erwachsen bist, ist das natürlich nicht mehr so, aber das weiß eben dein Unterbewusstsein nicht. Und das ist wirklich so wichtig zu verstehen, dass wenn man solche Sachen erlebt hat, dass man immer in Hab-Acht-Stellung ist und dass sich das natürlich immer wie Kampf anfühlt und dass das natürlich auch ein riesiger Energieräuber ist. Ne?
Ja,
genau.
Absolut. Ja, wenn man immer damit beschäftigt ist.
Und das
dann
ist so anstrengend. Ja,
ja,
genau. Und dann fehlt einem auch eben die Kapazität, auch gedanklich auch wirklich anwesend zu sein. Dann lenkt man sich ab, vielleicht nicht mit Alkohol, sondern mit Handy.
Ja.
Ne?
Das
so,
ist ja auch
man
Flucht.
Muss immer beschäftigt sein. Im Grunde genommen ist es so ähnlich, weil der Alkohol lenkt ja auch ab und das Handy lenkt auch ab. Dann brauche ich mir keine Gedanken darüber zu machen. Dann bin ich nicht im Hier und Jetzt. Ne?
Ja.
Das ist ja auch das nennt man Dissoziation. Das ist so, dass man, wir sind ja mehrere, ne? Wir sind ja nicht nur die Anni und die Christina, die jetzt hier sitzen, sondern wir haben ja ganz viele Facetten in uns. Und ja, meistens hat man sich als Kind in so eine Traumwelt begeben, ne? So. Und interessanterweise machen wir das dann eben als Erwachsene auch immer noch, ne? Dass wir uns in so eine Traumwelt begeben. Ob das jetzt mit dem Handy ist oder auch eben mit Trinken oder mit Süßigkeiten oder sonst irgendwas. Also irgendwo gibt es da immer einen Suchtcharakter. Und da kann man dann eben mal hinschauen. Und ja, das Großartige ist, dass man das lösen kann, ne? Lass uns doch mal schauen. Ja, was würdest du den Frauen raten, die ja, sich vielleicht auch da auf die Schliche zu kommen? Was könnten wir da raten, dass die Frauen sich eben auch mal bewusst werden, was läuft eigentlich ab? Warum fühlt es sich so anstrengend und kämpferisch an, mein Leben?
Ja, als erstes kommen wir natürlich da ein Erstgespräch bei dir, ne? wenn man sich erstmal noch da vorsichtig rantasten möchte, mhm. Ja, ich habe da noch so ein Beispiel im Kopf. Ich bin eigentlich sehr, sehr extrovertiert und sehr sozial, mhm. Aber ich hatte dann eine Zeit, wo ich, wenn mehr als drei, also mit zwei Leuten konnte ich super reden, und sobald mehr als zwei dazu kamen, mhm. verstummte ich. Ich habe kein Wort mehr gesagt, gar nichts. Und so, dass dann auch welche, die mich nicht kannten, haben gesagt, was ist das denn? Die sagt ja nie was. Also, und dann dachte ich mir, irgendwas stimmt hier aber nicht. Was stimmt nicht mit mir? Dass ich reden kann wie ein Wasserfall, aber sobald mehr als drei Personen ist vorbei. Also wie? Mhm. Dann habe ich mal irgendjemanden gefragt, der sich damit auskannte, und sagte mir, ist doch ganz klar, du musst alle unter Kontrolle haben. Also die Gesichtsausdrücke, die Gestik, die Mimik, ist da Gefahr. Und wenn da mehr als drei Leute sind, schafft dein System das nicht, so dermaßen die Alarmbereitschaft hochzuhalten und alle gleichzeitig zu lesen und einzuordnen. Es schafft es nicht. Und deshalb, ja. Deshalb war dann mein System aus. Ich habe nichts mehr gesagt. Ich habe zwar zugehört und gelächelt, und hihi, aber ich habe nichts mehr gesagt.
Aber du konntest selber nicht mehr aktiv teilnehmen, ne?
Genau, ich war wie gelähmt. Ja. Und als Tipp vielleicht, wenn es immer wiederkehrende Situationen gibt, wo man, oder du sagst jetzt du, ne, also wo du da, ne, im Zuschauer, denkst, irgendwie verhalte ich mich hier anders als sonst, als so, wie ich mich selber beschreiben würde, so wie ich eigentlich bin, oder wie ich sein möchte. Ja. Wenn das immer wieder kommt, dann würde ich da mal genauer hinschauen und fragen, wie fühlt sich das an? Wo fühle ich das im Körper, im Hals, in der Brust? Was passiert dann eigentlich? Ändert sich was, wenn ich tief durchatme? Und da würde ich dann genauer hinschauen. Mhm. Eben zum Beispiel, weil dann auch ein bisschen aufgeregt so mit dem Live, was habe ich getan? Ich habe kurz bevor, ich war sogar 5 Minuten zu spät, hier mit Christina im Vorgespräch, was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, noch Spaghetti zu kochen. Mhm. Anran sagte, was machst du denn hier? Ne? Ja. Weil wieso fängst du 5 Minuten vor deinem Gespräch noch an, komplett Spaghetti Bolo zu kochen? Mhm. Und dann sage ich, ja, ehrlich gesagt, weiß ich es gerade auch nicht. Und mir ist aufgefallen, immer dann, wenn ich nervös bin, unter Stress stehe, nicht weiß, was mache ich denn jetzt? Fange ich an zu kochen oder zu backen, wie so eine Übersprungshandlung.
Ja.
Ja, und dann denke ich, oh, ich muss so schnell hier rühren.
Ja. Ja.
Und also das ist wahrscheinlich auch irgendwie so was, wo ich nochmal genauer hinschauen darf. Also Verhaltensweisen, die irgendwie komisch sind, die immer wiederkehren.
Mhm. Genau, dass man schaut, wo der rote Faden ist.
Genau.
Ne?
Ja, so. Das würde ich und so als Tipp mitgeben.
Ich kann mich auch, das erinnert mich auch daran, dass ich, auch wenn ich viel Zeit hatte zum Beispiel, dann so viele Dinge noch gemacht haben, die immer dazu geführt haben, dass ich am Ende doch wieder Stress hatte.
Ja, genau.
Ja. Und das ist eben, ja, weil unser System daran gewöhnt ist, an diese Not, ja. Wir bringen uns dann immer wieder, Desiree fängt an aufzuräumen. Ja, genau, sowas, Desiree. Also als wenn das jetzt nicht keinen Aufschub hätte, ja. Aber bis ich dann wieder in diesem Stress bin. Und genau, da lohnt es sich auf jeden Fall hinzuschauen, ob es da einen roten Faden gibt und vor allen Dingen sich immer bewusst zu machen, was hat mein Stress, den ich jetzt habe? Was ist das, was ich jetzt in meinen Beziehungen habe? Wo ist das ein roter Faden auch mit meiner Kindheit? Und da wirklich mal in den, das mal zu beobachten. Und ja, wie gesagt, immer eine herzliche Einladung ins Gespräch zu kommen, weil es einfach wieder darum geht, sich noch deutlicher zu machen, was ist hier im in dem, was ist hier in den Beziehungen, die ich habe, wo ist da der rote Faden, was wiederholt sich da immer wieder? Und du kannst es eben einmal natürlich mit dem Auflösen, aber auf der anderen Seite eben auch dadurch, dass du einfach jeden Tag mal etwas anderes machst als das, was du sonst gemacht hast, wenn du dir das bewusst gemacht hast, da kommst du dir ja auch ganz, ganz anders auf die Schliche. Ne? Und das ist, genau, die Anna schreibt, ich habe eigentlich massig Zeit und komme dann wie ferngesteuert in Stress. Und so ist das, ganz genau. Und das ist einfach ein Programm, immer da drauf zuzusteuern, weil das ist normal, das ist dein Normal. Das ist ja einfach. Deswegen sagt deine Festplatte sozusagen, sagt dann, ja, wieso willst du jetzt ein anderes Programm, wenn das hier gespeichert ist? Hallo? Also, ja. Ne? Also und dann, genau, und dann holen wir abends wieder die Peitsche raus und dann haben wir es wieder, dass wir nicht gut genug sind und ja, dass wir uns selber bestrafen mit unseren Gedanken, mit unserer eigenen Abwertung und ja, das ist wirklich krass. Ne? Genau.
Ja. Du hattest ja dieses tolle Beispiel auch mit den Zwillingen, die Alkoholikerkinder waren.
Ne? Ja, richtig, genau, da gibt es so ein tolles Beispiel.
Ja.
Mhm. Und das ist bei uns auch, bei mir in der Familie ist das, kommt das voll auf. Ich bin die Einzige, sage ich jetzt mal, die es geschafft hat, sich von diesen Fesseln zu befreien. Ich habe noch einen Bruder, der auch, sage ich jetzt mal, dem es finanziell gut geht. Der ist aber so ein Workaholic, also da kann man wirklich drauf warten, dass der mit einem Herzinfarkt umfällt. Der hat genau das, ne? Abarbeiten, abarbeiten, immer und immer posten in der Familiengruppe, was er alles geschafft hat, was er jetzt wieder, der baut Häuser, noch größere Autos, also es ist wirklich krass, also es wird alles immer noch protziger, immer noch größer, weil er das geschafft hat. Und genau, und die anderen sind eben auch in der Sucht gelandet, ja, abhängig, also auch vom Staat abhängig und ja, führen einfach die Geschichte fort. Und wie gesagt, nochmal, ich bin da ja nichts Besseres, weil ich das jetzt anders mache. Ich bin super, super dankbar, dass ich die Chancen gesehen habe und ergriffen habe, etwas zu verändern. Und es ist ganz normal, in diesen, sage ich jetzt mal, Schlamassel drin zu bleiben. Deswegen, ja, haben wir dieses Live hier gemacht. Und Anni, vielen, vielen Dank, dass du da so mutig warst, aus dem Nähkästchen zu plaudern und zumindest mal als ersten Schritt das hier in der Gruppe mal nach vorne zu bringen, weil ich ja auch immer wieder Gespräche führe mit Frauen, die diesen Hintergrund haben, sage ich jetzt mal, und nicht auf die Idee kommen, dass es was mit ihren Beziehungen von heute zu tun hat. Und deswegen vielen Dank, dass du ja damit geplaudert hast.
Sehr gerne.
Und das Wichtige, also jetzt für mich eigentlich so das Wichtige, was ich noch mitgeben möchte, ist, ja, schau, wie viel Kraft dich das kostet, jeden Tag zu schaffen, das Gefühl, dass du immer kämpfen musst. Ganz tolles und mutiges Interview von euch beiden. Vielen Dank, sagt Daisy. Sehr schön. Ja, schau, wo du immer noch am Kämpfen bist, ob es einen roten Faden gibt und ja, erlaub dir, Hilfe anzunehmen, weil es ist möglich, das zu verändern und ja, das Allerwichtigste, du hast es verdient, gerade du hast es verdient, wirklich das nochmal zu drehen in deinem Leben und glücklich zu sein, mit deinen Kindern wirklich auf der emotionalen Ebene das auch wirklich zu fühlen und dir zu erlauben. Ja, das ist das, was ich gerne noch mitgeben wollte. Ne? Hast du vielleicht auch noch einen Schlusssatz, Anni?
Ja, es ist möglich, die Dinge zu ändern. Also, und das dachte ich eben vorher, oh Gott, ich bin hilflos meinem Schicksal ausgeliefert. Aber du hast, glaube ich, mal gesagt, ein neuer Weg ist erstmal ein Trampelpfad.
Ja.
Und das fühlt sich erstmal irgendwie so, so komisch an.
Ja, was aber, bin ich denn eigentlich auch ohne das Drama, ne?
Ja, es geht ohne das Drama, ja. Es geht, es geht, es geht.
Es geht, yay, von Leichtigkeit.
Ja, also, ja, wir haben es verdient. Also, auf der Sonnenseite zu stehen und Spaß zu haben, Freude zu haben, Leichtigkeit zu haben. Und ja, das...
Dafür ist das Leben da. Man mag es nicht glauben. Das ist der einzige Grund, warum wir hier sind, um Freude zu haben, um Freude auf die Welt zu bringen, nicht um das Leben abzuarbeiten und hinterher dann völlig erschöpft in die Kiste zu wandern.
Das Leben ist ein Ponyhof.
Genau, genau. Sondern wirklich das Leben zu feiern und ja, dafür bist du da und das ist jederzeit möglich, das zu drehen. Und
ja.
Super, nochmal ganz, ganz lieben Dank, Anni. Und
ich danke auch. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.